Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Es fühlt sich so richtig wie ein Fest an, aber es ist ein bisschen komisch, ja? Wir haben ja nichts bekommen. Wir haben nur was weggegeben. Und trotzdem ist es wie ein Fest. Man freut sich, man klatscht so viel, wie Erwin hat es schon gesagt, wie vielleicht sonst selten in einem Gottesdienst. Und die Freude ist ansteckend und sie ist wirklich da. Und vielleicht ist sie bei denen noch am meisten da, die sagen, ja, einen kleinen Teil dazu habe ich auch mit beitragen dürfen. Und es fühlt sich toll an, zu feiern, obwohl wir nichts bekommen haben. Zu feiern, weil wir geben durften. Und darum ist die Frage für mich ganz kurz und knackig und einfach, warum geben wir? Warum geben wir als Kirche für Bonn? Warum gibt es diese Scheinaktion? Und warum liegt es uns auf dem Herzen, großzügig weiterzugeben von dem, was wir haben? Ich möchte einfach mit einem ganz einfachen Gedanken anfangen. Und ich glaube aber, das ist der Ursprung dessen, warum wir gerne geben und warum es sich für uns wie ein Fest anfühlt, andere zu beschenken, weil unser Gott ein Geber ist. Weil wir überwältigt sind von der Großzügigkeit Gottes, geben wir gerne und freuen uns und überreichen das mit einem Stolz, nicht auf uns selbst, sondern ein Stolz, was wegzugeben, was uns vorher gehört hat. Weil wir überwältigt sind von einem großzügigen Gott. Gott ist unendlich großzügig. In seinem ganzen Wesen. Er ist überfließend und wenn er etwas macht, dann klotzt er und kleckert nicht nur. Wenn Gott etwas kreiert, wenn Gott sich diese Welt von Anfang an gedacht hat, dann hat er sich das in unvorstellbaren Weiten und unvorstellbaren Größen gedacht. Ich weiß nicht, ob du mal ein Video bei YouTube gesehen hast, wo so die Größenverhältnisse der Sterne angezeigt werden. Guck es dir mal an. Gibt es ganz viele verschiedene, mal ein paar bessere, ein paar schlechtere, aber alle haben bei mir folgenden Effekt. Wenn du dann anfängst, dir vorzustellen, wie groß die Erde ist, und dann wird so versucht, im Vergleich dazu die einzelnen Planeten, die bei uns alleine im Sonnensystem so rumschwirren, dagegen überzustellen. Und dann denkst du, wow, es wird immer größer, dann kommt die Sonne im Vergleich zum größten Planeten. Und dann kommt der nächstgrößere Stern im Vergleich zur Sonne. Und irgendwann mal, ohne Witz, wenn du dir das weiter anguckst, machst du das aus. Also mir ist das so gegangen, ganz praktisch. Das erzähle ich jetzt nicht nur, weil es sich gut anhört, sondern ich war von der schieren Größe so überwältigt, dass ich sagte, ich krieg Angst. Wenn du diese Größenverhältnisse siehst, warum? Warum gibt es nicht die gleiche Größe an Sternen, überall die gleichen Sterne und es funktioniert einfach überall gleich in der Galaxie und fertig? Warum gibt es Galaxien, die wir uns gar nicht vorstellen können, die man gar nicht berechnen kann, die man oder sehen, messen kann, die man vielleicht irgendwie berechnen kann, wo sie sein müssen? Warum ist unser Universum vermutlich unendlich? Warum klotzt Gott da so unglaublich? Aber du musst nicht so weit hinaus gucken und vielleicht denkst du, das interessiert dich gar nicht. Vielleicht liebst du es, in der Natur zu sitzen und dir die einzelnen wunderschönen Pflanzen anzugucken. Vielleicht hast du einen Garten oder nur einen Balkon und pflanzt und hegst und pflegst liebevoll die einzelnen kleinen Blümchen. Wenn du mal irgendwo in der Natur warst, wo noch möglichst viel Wildheit und Natürlichkeit da ist, dann fängst du an zu staunen. Es wird doch reichen für die Bienen, eine rote Blume zu haben. Warum gibt es noch alle möglichen Töne von Rot und Rosé und Rosa und Mixe und Formen und Farben und dann noch die ganzen anderen Farben und der Enzian, von dem wir gute Lieder kennen, ja? Alle möglichen Farben, es ist unglaublich, was in dieser Natur alles gibt, in den größten und kleinsten Dingen klotzt unser Gott. Macht dir eine unglaubliche Natur und du kannst noch tiefer, nicht nur vom Sichtbaren, in unsere Zellen hineingehen, in unseren Körper und du wirst staunen, wie die Dinge gemacht sind, weil unser Gott ein Geber ist. Als Gott einmal durch einen Propheten zu David kam im Alten Testament und ihm vorstellte, was er so mit ihm vorhat, dann ist es so interessant, im zweiten Buch Samuel im Alten Testament wird das erwähnt, dann sagt David, er musste sich erst mal hinsetzen. Das ist, wenn du so richtig staunst und es nicht begreifen kannst, wenn du baff bist und dich irgendwie vielleicht halten musst, das kann jetzt nicht sein. So ein paar Leute, die hier vorne standen, hatten vielleicht so ganz bisschen, lächerlich im Vergleich dazu, was ich jetzt gleich sagen möchte. Aber dieses Gefühl, wow, das ist, ich begreife das nicht. Und David hatte unglaublich dieses Gefühl. Der setzt sich hin und er konnte nicht begreifen, womit Gott ihn beschenkt. Er konnte das nicht mit seinen Sinnen, mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken, mit allem, was er sich so vorstellen kann, verstehen. Und er musste sich erst mal hinsetzen und fragte Gott, warum ich? Warum, Gott, bist du mir so gnädig? Ich möchte einen äquivalenten Text aus dem Neuen Testament mal lesen, wo Paulus ähnlich ergriffen ist. Und dieser Text hat vielleicht ein bisschen mehr mit uns direkt zu tun als der Text aus dem Alten Testament mit David, aber er fabriziert das Gleiche. Man muss sich erst mal setzen, wenn man das liest und sich dessen bewusst wird, was Gott uns da sagt. Im Epheserbrief Kapitel 2, ab Vers 4. Paulus beschreibt vorher unseren Zustand ohne Gott. Ohne einen Gott, der diese großzügige, weite und wunderschöne Detailverliebtheit geschaffen hat. Er beschreibt den schrecklichen Zustand der Menschheit, dass sie das irgendwie nicht sieht, nicht genießt und diesen Gott nicht sieht und erkennt. Und dann sagt er, aber Gott, in Vers 4 im zweiten Kapitel im Epheserbrief, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade, so ein Einschub, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das ist ein Satz. Paulus kann auch noch länger. Das ist aber okay. Das ist schon okay, so, ja. Ich denke, Paulus schreibt das auf. Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nur seine Art zu denken, vermutlich. Aber ich glaube auch, er fing an zu schreiben und wollte sagen, ich versuche es mal abzukürzen, aber Gott, der reich ist, Barmherzigkeit hat uns richtig viel gegeben. Das geht aber nicht. Weil dann fängt er an, das eine zu denken. Und dann sagt er, warte, nein, das noch. Und dann macht er ein zweites Komma. Wie habt ihr die Kommas gezählt? Die Kommata gezählt? Eins, zwei. Ja, ich vergiss das. Aber es sind richtig viele. Paulus ist überwältigt. Vermutlich schrieb er das auch im Sitzen, weil da musst du dir erstmal klar werden drüber, das ist Wahnsinn. Nicht, weil wir verdient haben, das fügt er hier in diese Klammer ein, aber aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade habt ihr dieses Vorrecht, dass ihr diesen Gott kennengelernt habt und dass er euch ergriffen hat und dass ihr von ihm ergriffen seid. Und dass ihr diese Botschaft in euer Kopf nicht nur gekommen ist, nicht nur durch eure Ohren, in euer Gehirn, sondern in euer Herz und euch gepackt hat und euch klar gemacht hat, es ist die Gnade dieses unendlich großzügigen Gottes, der nicht, weil wir oder ich oder du es verdient haben oder irgendwas getan hatten oder irgendwas mitbringen oder irgendwas mit dazu steuern, sondern weil er so groß an Barmherzigkeit ist, weil er so eine große Liebe für dich hat, eine reiche, überschwängliche Liebe, hat er uns befreit. Die wir tot waren in Sünden. Er hat uns lebendig gemacht mit Christus. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus. Damit er, also nicht nur für hier schon eine unglaubliche Sache, befreit von unglaublich, ich könnte jetzt ewig darüber reden, aber weiter, damit er in den kommenden Zeiten, also was noch kommt, was für eine Hoffnung, erzeige den überschwänglichen Reichtum. Oh, Gott liebt es in den ganz praktischen Dingen. Und noch viel mehr für die ewigen, für die seelischen Fragen unseres Lebens, uns ohne Ende überschwänglich, überfließend reich zu beschenken. Paulus weiß gar nicht, mit welch allen Worten und Eigenschaften und Adjektiven er das hier garnieren soll. So beeindruckt ist er. Später sagt er im gleichen Vers, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Was für ein Bild. Gottes Hausgenossen. Bei Gott zu Hause. In seinem Haus. In seinem ewigen Haus. In seinem ewigen Haus ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Schrei. Nicht nur das ohne, sondern mit ganz viel unglaublichen, schönen Dingen. An Beziehung, an Freundlichkeit, an Reichtum. Das Wort meint hier, glaube ich, nicht so sehr monetär. Sondern alles, was man sich so vorstellen kann. Nicht nur in geistlichen Dingen, sondern aber auch in ganz existenziellen Fragen an Essen, Kleidung und so weiter. Unser Gott beschenkt uns überreich. Im Lukas-Evangelium lesen wir darüber, was das mit unserem Leben vielleicht auf dieser Erde ganz praktisch machen kann. Als Jesus auf dieser Erde war, sagte er nämlich seinen Nachfolgern, die Menschen, erzählte er das in seinen Worten und sagte ihnen, hey, ihr braucht euch über nichts Sorgen zu machen. Und in diesem Vers im Lukas-Evangelium, der vielen Christen vielleicht bekannt ist, wo es heißt, trachtet viel mehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen, da sagt er nachher, fürchte dich nicht, im Vers 32 im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen. Hier kommt wieder die Großzügigkeit heraus, euch das Reich zu geben. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch so unglaublich viel zu geben. Ihr braucht keine Angst haben, dass es euch an Dingen fehlen wird hier. Verkauft, was ihr habt. Gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der niemals abnimmt. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gott ist ein fröhlicher Geber und deswegen sagt er auch in seinem Wort an anderer Stelle, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Wir geben, weil Gott großzügig gibt und weil wir überwältigt sind von der Großzügigkeit unseres Gottes. In einer Welt, wo man schnell sieht, was man noch nicht hat, was einem noch fehlt, sollten gerade wir Christen nie aus den Augen verlieren, wie reich beschenkt wir sind. Und ich habe bewusst die ganzen geistlichen Schätze und Wahrheiten versucht, so an erster Stelle hier hinzustellen, weil ich glaube, wenn das uns vor Augen gemalt ist und uns klar ist, ich glaube, dann werden wir lernen, von diesem unendlich unerschöpflichen Quelle unseres großzügigen Gottes auch zu lernen, großzügig zu sein. Nicht eine quasi von dem, was übrig ist, Mentalität, Großzügigkeit zu leben, sondern macht euch, sagt Jesus hier in diesem Lukas-Evangelium, macht euch, verkauft, das sind aktive Aufforderungen. Verkauft, was ihr habt, macht euch einen Schatz, einen Geldbeutel, der nicht abnimmt, der nicht vergeht. Seid aktiv im Umgang mit den Dingen, die ihr habt auf dieser Erde, daraus etwas Ewiges zu schaffen, etwas, was nicht nur für den Moment ist. Ein Geldbeutel, der nicht vergeht. Das ist nicht übrig bleibt, Großzügigkeit oder Mentalität. So eine Großzügigkeit, die weit über das hinausgeht, von dem nur abzugeben, was ich eh vielleicht für mich nicht unbedingt brauche. Diese Großzügigkeit macht nur Sinn. Nur Sinn, wenn ich über diese Welt hinaus denke. Wenn es für mich eine Realität gibt, über diese Welt hinaus, über diesen Tag hinaus, wenn es für mich eine Realität ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der auf diese Welt gekommen ist, gestorben ist und auch verstanden für meine Sünden, der mich ewig in das Haus meines Vaters wieder zurückgeholt hat, für alle Zeit. Nur wenn ich dieses Fundament habe, kann ich großzügig sein. Darum möchte ich das dir zusprechen. Rechne nicht einfach nur die Ewigkeit oder den Himmel so in dein Budget mit ein, so ein Teil davon, sondern wisse dein ganzes Budget im Himmel. Wirkliche, fröhliche Großzügigkeit wächst in den Herzen und in den Geldbeuteln von denen, die überwältigt sind von Gottes Großzügigkeit. Ich möchte einen weiteren Grund geben. Wir geben, weil wir wissen, von wem wir alles haben. Weil wir alles von ihm und für ihn haben. Wir lesen im Lukas-Evangelium in diesem Vers, den wir vorhin an der Wand hatten, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, was ist dieser Schatz? Es ist nicht nur das Geld gemeint, sondern es ist alles, was wir einnehmen, was wir erwerben, womit? Mit dem, was wir von Gott bekommen haben. Es ist so, wie wenn jemand dich vielleicht fischen schickt und dir das Boot gibt und die Angel und die Rute und die Köder und alles und jetzt sagt, geh angeln, geh fischen. Alles, was ich erwerbe und einnehme, nehme ich mit den Dingen ein, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Das ist das Bild. Der Schatz ist alles, was wir quasi bekommen in unserem Leben mit dem, was wir von Gott bekommen haben. Jetzt möchte ich dir persönlich eine Frage stellen. Was ist es, was Gott dir gegeben hat? Was ist es, was Gott dir gegeben hat? Nun, ist eigentlich simpel. Alles, was du hast. Alles, was du hast. Im ersten Korintherbrief fragt Paulus, ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, da geht es nicht um Geld, geht es um Gaben und um andere Dinge. Da sagt er, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Also was, bitteschön, von all dem, was du bei dir da hast, in deinem Portemonnaie, in deinem Fähigkeitenbeutel, in deinem whatever es ist, was hast du, was du nicht von jemandem bekommen hast? Und wenn du es also weißt, dass du es von jemandem bekommen hast, warum tust du dann so, als wenn du es nicht bekommen hättest, sondern es für immer schon deins wäre? Oder für immer nur auf deinem Mist und auf deinen Fähigkeiten gewachsen wäre, um es ein bisschen provokativer zu sagen. Es ist nicht nur so manchmal, ich weiß nicht, ob du dich dabei ertappt fühlst, ich mich schon. Es ist nicht nur, dass wir die Großzügigkeit Gottes manchmal für selbstverständlich nehmen, wir beginnen auch manchmal, sie uns selber zuzuschreiben. Kennst du das? Was man alles so kann? Wir nehmen quasi die Lorbeeren auf unsere Kappe. Und das machen wir manchmal sehr, sehr gerne. Für die Dinge, für die Angel, für das Boot, für den Köder, den wir gar nicht selber kreiert haben, sondern von Gott bekommen haben. Alles, was wir haben, ist uns gegeben. Alles. Alles, was wir haben, haben wir als Verwalter bekommen. Alles, was uns gegeben wurde, wurde uns gegeben, um zu zeigen, von wem wir es haben. Um Gott damit groß zu machen. 20.000 Atemzüge pro Tag. 20.000. Wenn du sie heute hast, hat Gott sie dir gegeben. Wenn du sie die letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 Tage hattest, hat Gott sie dir gegeben. Wofür wirst du die 20.000 Atemzüge morgen investieren? Wir haben diese Woche mindestens zwei Familien, die schmerzlich in der Gemeinde, die schmerzlich erkennen mussten, wenn dieses Selbstverständliche nicht mehr passiert. Jeder Cent in meinem Gehaltsabrechnung, jeder Quadratmeter meines Grundstücks, jeder Cent in meinen irgendwelchen Einlagen, die ich habe, jede Fähigkeit in meinem Kopf, die ich als Charakter, als Person bekommen habe, ich habe alles, alles, was ich habe, von Gott. In der Apostelgeschichte sagt der Paulus das so schön, denn von Gott haben wir das Leben und den Odem und alles. Es ist ein Gott, der uns Leben gibt und Odem und alles. Was hat Gott dir gegeben? Und das Letzte, wir geben, weil wir Licht ins Dunkle bringen wollen. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, hören wir diese bekannten Verse. Jesus selber sagt sie in seiner berühmten Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wir sind auf dieser Erde, um zu geben, um anderen Menschen, und wir feiern es so unglaublich hier, euch das geben zu dürfen. Und wir feiern nicht nur euch das geben zu dürfen, sondern wir feiern die Arbeit, die ihr macht, weil ihr anderen hilft, weil ihr Licht seid in dunklen Momenten von dem Leben anderer Menschen, mit euren Arbeiten, die ihr macht. Und wir sind so begeistert und beeindruckt. Und es ist ein Ziel für uns als Christen. Wir sind nicht besonders toll, sondern wir finden euch toll. Wir finden das, was ihr macht, toll. Und deswegen geben wir das. Und deswegen wollen wir gerne euch helfen, zu scheinen in dieser Welt und mit dem, was wir haben. Weil wir haben vielleicht nicht gerade den Arm und das Wissen und die Bekanntschaft zu dieser Familie, die ihr habt, zu diesen Eltern, die gerade durch diese schreckliche Zeit gehen. Wir haben auch nicht die Fähigkeiten und die Worte für sie. Aber ihr habt es. Und wir wollen euch helfen, dieses Licht weiter scheinen zu lassen. Denn wir sollen Licht sein in dieser Welt. Wir sollen Licht ins Dunkle bringen, weil unser Gott durch uns Licht ins Dunkle bringen wird. will. Und was für ein Vorrecht, das sein zu dürfen. Was für ein Vorrecht, in diesem Projekt Gottes eine Rolle spielen zu dürfen. Was für eine Freude, wenn man Licht in das Dunkle von einem anderen Menschen bringen darf. In der Bibel haben wir immer wieder Aufforderungen. Und einen ganz kritischen Punkt von Paulus im Neuen Testament in der Auseinandersetzung mit den jüdischen Christen, weil er ist zu den Menschen gegangen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten und hat ihnen das Evangelium gebracht. Und dann gab es eine Auseinandersetzung, hey, wie? Und dann sagt man, okay, eine Sache möchten wir uns aber auch noch einigen. Hey, denk immer an die Armen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Im Galaterbrief Kapitel 2 erzählt Paulus uns davon. Und in diesem Vers, wo den Jesus in der Bergpredigt sagt, verkauft, was ihr habt, gebt Almosen, also gebt es den Armen, macht euch Geldbeutel, die nicht vergehen, dann meint er genau das. Kümmert euch um die Menschen, die noch nicht so viel haben. Kümmert euch um die Dunkelheit in dieser Welt. Dafür bin ich auf diese Welt gekommen und dafür sende ich euch in diese Welt. Wo sind die Armen, wo wir gerade uns befinden in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Umgebung? Wo sind die Armen in deinem Leben? Und wie kann das, was du hast, Nöte von Menschen treffen, die sie gerade haben? Und ich denke, dieser Gottesdienst ist mit ein Beispiel dafür, dass die glücklichsten Menschen in der Welt nicht diejenigen sind, die so alles für sich selber investieren, die alles für sich selber behalten und gucken wollen, wie sie möglichst viel für sich bei rausschlagen am Ende, sondern die in andere investieren. Die versuchen, das Gute von anderen zu sehen. Die glücklichsten Freundschaften sind nicht die, wo jeder versucht, möglichst viel Win-Win quasi vom anderen rauszuholen, sondern die möglichst viel investieren und geben. Die glücklichsten Ehen sind nicht die, wo jeder es geschafft hat, möglichst den anderen auszumelken, sondern wo man es geschafft hat, möglichst viel für den anderen zu leben und in den anderen zu investieren und dem anderen zu geben. Was für ein seltsamer Effekt. Gott hat es in uns so hineingelegt, dass das größte Glück darin liegt, wenn man nicht den Profit für sich selbst sucht. Okay, vielleicht wirst du in den Augen dieser Welt so ein bisschen wie ein Alien sein, wenn du nicht extrem für deine Rente vorsorgst oder sonstige Sachen. Und das ist jetzt keine Empfehlung, nicht in etwas zu investieren oder sonst was. Das ist nicht mein Job hier, auch nicht meine Fähigkeit. Aber darüber nachzudenken, wofür habe ich das, was ich habe? Nicht nur für mich. Möchtest du einen Schatz, der nie vergeht? Möchtest du Finanzen, die nie einen Wert verlieren, irgendwo anlegen? Möchtest du eine Sicherheit und eine Freiheit und eine Zufriedenheit, die wächst und sich ausbreitet und lange noch, nachdem du gestorben bist? Dann gib. Das ist die einfache Version dessen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und damit meint er nicht nur Geld. Lange nicht nur Geld. Ich habe das eben ein bisschen versucht zu erklären. Wo aber Geld helfen kann, wo meine Hände gerade nicht helfen, weil andere Hände es besser können, sind die Taten, die vielleicht tagtäglich passieren, wo du für jemanden kochst, wo du an jemanden denkst, wo du jemanden anrufst, wo du dir Zeit für jemanden nimmst, wo du jemanden auf der Baustelle hilfst, wo du jemanden, und ich könnte noch tausend andere Sachen sagen, aber bring Licht ins Dunkle von anderen Menschen und es wird unglaublich viel Freude in dein Leben bringen. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Beispiel von jemandem, der mich total begeistert. Es ist ein Theologe aus den Vereinigten Staaten, heißt John Piper, und er ist Pastor einer Kirche gewesen viele Jahre, ist ja schon in Rente und hat da sein normales Gehalt bekommen und hat angefangen, Bücher zu schreiben. Die haben sich extrem gut verkauft. Er sagte, weißt du was, ich brauche die Bücher gar nicht, das Geld vom Erlös gar nicht für mich, sondern ich mache das folgendermaßen. Ich mache das auch nicht nur, ich will doch die Freude nicht nur bei mir behalten quasi, sondern er hat dann ein Gremium gebildet, die dann am Ende des Jahres gucken, wie viel Geld ist durch seine Bücher reingekommen. Es war viel Geld, sehr viel Geld. Und dann haben sie daraus quasi eine fröhliche Freude-Verschenkfeier gemacht, wo man zusammen saß und sich überlegt hat, boah, wie viel ist zusammengekommen, wem geben wir das jetzt? Und er beschreibt das wie so eine Party, wie so ein Fest, wie er sagt, das war fast der schönste Tag in meinem ganzen Jahr, da zusammenzusitzen und zu überlegen, wie machen wir eine Freude? Wo habt ihr gehört, wo gerade Nöte sind? Wem können wir damit beschenken? Und es hat mich gepackt und fasziniert. Und vielleicht packt es auch dich und fasziniert dich. Vielleicht fügst du in deine Familie, so ähnlich wie wir das jetzt als Kirche für Schein machen, wo wir zusammensitzen und so eine Feier machen, wie viel Spaß es macht zu verschenken. Wie schön es ist, in eure Gesichter zu sehen, dass ihr so berührt seid und dass ihr tolle Arbeiten damit macht. Wow, was für eine Freude. Vielleicht ist jetzt schon in deinem Kopf, wen beschenken wir nächstes Jahr am Schein? Vielleicht hast du eine tolle Idee und bringst es bei uns rein. Vielleicht machst du es aber auch in deiner Familie. Vielleicht macht ihr eine kleine Kasse und da wirft ihr, warum auch immer, dass die letzten Cents, die bei euch noch im Portemonnaie sind, egal was ihr vereinbart, ja, da wirft ihr das rein. Und am Ende des Jahres kommt eine Summe X raus. Vielleicht sind es 80 Euro, vielleicht 800. I don't know, wie ihr so wirtschaftet zu Hause. Und dann setzt ihr euch hin und macht eine fröhliche Freude-Verschenkfeier. Ja? Und überlegt euch, wen beschenken wir damit? Wie machen wir eine Freude? Okay? Ich bin überzeugt davon. Ihr werdet es nie mehr aufhören zu tun, wenn ihr damit angefangen habt. Nie mehr. Warum geben wir? Warum geben wir nicht nur, warum geben wir fröhlich? Weil unser Gott so großzügig zu uns ist. Weil wir ergriffen sind von seiner Großzügigkeit. Weil wir wissen, dass wir alles, unser Atem, unser Odem, es gibt nichts, was wir nicht von ihm haben. Weil wir alles von ihm haben und für ihn haben, um ihn groß zu machen. Und dass wir das ganz praktisch machen, indem wir sein Licht durch unsere Taten und unser Geld in diese Welt hineinleuchten lassen und hineinbringen. Weil wir wissen, was entstehen kann, wenn ich etwas nicht nur für mich behalte, sondern etwas gebe und Gott das wachsen lässt. Stell dir vor, wie durch diese 62.000 Euro ganz konkret Licht in das Dunkel von Menschen kommt. Stell dir vor, wie durch das, was du vielleicht in dieser fröhlichen Verschenkfeier da in deiner Family, die du einrichtest, für Freude bringst in das Leben anderer Menschen. Stell dir vor, wie dunkle Flecken in deiner Nachbarschaft, in dieser Stadt oder weit darüber hinaus hell werden, weil du fröhlich gibst. Gott segne dich dabei. Amen. Ich möchte gerne darum beten. Herr Jesus Christus, ich lobe und preise dich, dass du uns so unvorstellbar gnädig beschenkt hast mit deinem Kommen auf diese Erde. Du hast es nicht nötig gehabt. Du hattest alle Herrlichkeit und alle Zufriedenheit in alle Ewigkeit, in deiner Dreieinigkeit im Himmel. Und doch machst du dich klein, wirst Mensch, um uns zu dir zu ziehen aus lauter Güte. Und nicht nur das, du lässt uns nicht kleine, erbarmungslose Knechte in deinem Reich sein, sondern wir sind deine Freunde, deine Kinder, deine Hausgenossen in alle Ewigkeit. Diese Worte lassen es mir nicht klar genug werden und meinen Kopf nicht genug verstehen, was für eine Realität dahinter steckt. Und ich ehre dich dafür. Und ich bitte dich, dass ich das nie vergesse in meinem Leben, dass wir das als Kirche nie vergessen und dass wir begeistert sind, dass wir beeindruckt sind, dass wir viel mehr in unserem Leben sehen, was wir alles haben vor dir und in dir und dass wir fröhlich durch diese Erde gehen und fröhlich anderen geben, die in Schwierigkeiten sind, die in Dunkelheit sind, die Nöte haben. Und nimm dieses, was wir heute gegeben haben, nimm das, was unser Herz, unsere Taten und unsere Hände tagtäglich geben und schaff dadurch Licht. Scheine dadurch in dunkle Flecken mit deinem Licht. Bring Hoffnung und Freude, Mut und Zukunftsblick, der weit in die Ewigkeit hineinreicht. Amen.